SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern am Dienstag. Jahrelang hat das juristische Tauziehen um WikiLeaks-Gründer Julian Assange gedauert. Nun die Wende in dem Fall. Es gibt einen Deal mit dem US-Justizministerium und Assange hat das Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien schon verlassen. Die Einzelheiten von Laura Janke.
Schon morgen will Assange wohl vor einem Gericht gestehen, geheim eingestufte US-Militärunterlagen beschafft und verbreitet zu haben. Im Gegenzug soll er freigelassen werden und in seine Heimat Australien zurückkehren können. Bei der Anhörung soll Assange dann zwar wegen Spionagevorwürfen verurteilt werden, die vielen Jahre, die er schon in Großbritannien im Gefängnis gesessen hat, würden ihm dann aber angerechnet. Assange hatte 2010 hunderttausende geheime Dokumente des US-Militärs über die Kriege in Afghanistan und im Irak veröffentlicht.
Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr mit Mehrausgaben von fast 9 Milliarden Euro zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien. Diese Information hat jetzt der Bundestag erhalten. Aus Berlin dazu Philipp Eckstein.
10,6 Milliarden Euro. So viel Geld hatte die Bundesregierung für die Förderung von erneuerbaren Energien für das laufende Jahr eingeplant. Doch das Geld ist bereits jetzt nahezu vollständig aufgebraucht. Darüber hat das Finanzministerium den Haushaltsausschuss im Bundestag informiert. So berichten es mehrere Medien übereinstimmend, darunter das Handelsblatt. Damit der Bund trotzdem seinen Verpflichtungen weiter nachkommen kann, braucht er 8,7 Milliarden Euro mehr. Der Grund dafür sind vor allem die gefallenen Strompreise. Denn der Bund hat sich verpflichtet, den Produzenten von Strom aus Wind und Sonne auch dann einen garantierten Preis zu zahlen, wenn der Marktpreis darunter unterfällt. Diese sogenannte EEG-Umlage mussten früher die Stromkundinnen und Kunden selbst zahlen. Seit 2 Jahren übernimmt der Bund die Kosten vollständig. Wie die Mehrausgaben finanziert werden sollen, ist unklar. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass im Finanzministerium über einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr nachgedacht wird. Auch wegen der gestiegenen Ausgaben für erneuerbare Energien.
Extreme Waldbrände werden laut einer Studie immer häufiger. Sie hätten sich in den vergangenen 20 Jahren weltweit mehr als verdoppelt, steht in einer Untersuchung, die in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution veröffentlicht wurde. Das liege an der globalen Erwärmung, die der Mensch verursache. Mehr dazu von Torben Müller.
Mithilfe von Satellitendaten untersuchten die Forscher zwischen 2003 und 2023 fast 3000 besonders große Waldbrände. Dabei stellten sie fest, dass sich deren Häufigkeit in diesem Zeitraum um das 2,2-fache erhöht hat. Auch die Intensität der 20 extremsten Brände pro Jahr habe sich mehr als verdoppelt, hieß es in der Studie weiter. Diese Entwicklung scheine sich zu beschleunigen. Die Forscher plädieren für eine Anpassung an das veränderte Klima, etwa durch eine bessere Waldbewirtschaftung.
Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel gibt es an deutschen Schulen immer mehr islamistische Vorfälle. Das ist das Ergebnis einer SWR-Umfrage unter den Bildungs- und Innenministerien der Länder. Thomas Becker.
Demnach registrierten viele Bundesländer vermehrt Fälle von Radikalisierung von Schülern, teilweise eine Zunahme von extremistischen Vorfällen oder eine angespannte und aufgeheizte Stimmung. So habe es etwa in Hessen in den vergangenen Jahren insgesamt 15 islamistisch motivierte Vorfälle an Schulen gegeben. Davon stünden allein 11 im Zusammenhang mit dem Terrorangriff der Hamas. Bei 6 der Meldungen habe es sich um anonyme Bombendrohungen gegen Schulen gehandelt. Rheinland-Pfalz berichtete von Amokdrohungen gegen Schulen. Verfassungsschützer ordnen die derzeitige Lage als äußerst angespannt ein. So sieht der baden-württembergische Verfassungsschutz besonders junge Menschen durch islamistische Influencer gefährdet.
Eine Bombendrohung für einen ICE hat am Abend in Ulm den Bahnhof nahezu lahmgelegt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, sperrte den Bahnhof und räumte den Zug. Nach gut 2 Stunden kam aber die Entwarnung. Monika Götz.
Die Bundespolizei Stuttgart hat die schriftliche Drohung nach eigenen Angaben am Abend erhalten. Sie hat daraufhin den ICE München-Basel im Ulmer Bahnhof sofort gestoppt. Viel Polizei sperrte die Gleise rundherum und den Bahnhof. Züge fuhren Ulm nicht mehr an. Die Reisenden im ICE mussten längere Zeit sitzen bleiben und dann aussteigen. Einer von ihnen war Max Bauer vom SWR.
Das war schon ziemlich bedrohlich, muss ich sagen. Da standen wirklich rechts und links von jedem Eingang Polizisten mit gezogener Waffe. Man sollte so rausgehen, dass die Hände sichtbar sind und sich dann langsam auf dem Gleis gegenüber dem Zug aufstellen. Die haben sich jeden genau angeguckt und ja, sahen ziemlich besorgt aus.
Einsatzkräfte haben den Zug mit Sprengstoffspürhunden durchsucht. Dabei wurde nichts Verdächtiges gefunden, sodass es für die Reisenden nach gut 2 Stunden Entwarnung gab. Sie durften wieder einsteigen, der ICE fuhr weiter. Die Sperrung des Ulmer Bahnhofs wurde aufgehoben. Ein Mann wurde vorübergehend festgenommen, aber nicht, weil er etwas mit der Drohung zu tun hatte, sondern weil er die Polizei beleidigte.
In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Horb im Kreis Freudenstadt ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei wurden in einer der betroffenen Hallen zerkleinertes Holz gelagert, in der anderen war eine Trocknungsanlage installiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der Fußball-Europameisterschaft zieht Spanien mit 3 Siegen in der Gruppenphase ins Achtelfinale ein. Die Spanier schlugen am Abend auch Albanien mit 1:0. Weiter sind auch die Italiener. Sie konnten sich mit einem 1:1 gegen Kroatien den 2. Platz der Gruppe B sichern. Martina Knief.
In der 8. Minute der Nachspielzeit traf der eingewechselte Zaccani zum 1:1. Das reicht für Italien für den Achtelfinaleinzug. Kroatien brauchte einen Sieg und führte nach 55 Minuten auch mit 1:0. Modric hatte getroffen, nachdem er 30 Sekunden vorher noch einen Handelfmeter verschossen hatte. Als Kroatien schon mit dem Sieg rechnete, trafen die Italiener aber doch noch. Italien spielt im Achtelfinale am Samstag in Berlin gegen die Schweiz.
Tja, schauen wir nochmal auf das Spiel Italien gegen Kroatien. Der Ausgleich für Italien fiel erst in der 8. Minute der Nachspielzeit. Bei den Italien-Fans gab es dann kein Halten mehr.
Ich habe keine Stimme mehr. Ich kann nicht mehr. Also das war unfassbar, das Spiel. Ja. Vor allem das Tor in der letzten Minute.
Man hat sich als Italiener gefunden, man hat sich einfach nur in den Armen gelegen. Es war wirklich krass.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Richtig sommerliches Wetter bei uns im Südwesten. Verbreitet gibt es Sonnenschein. Über den Höhen können einige Quellwolken entstehen. Ab dem Spätnachmittag und auch gegen Abend entwickeln sich vom Allgäu über die Alb und Oberschwaben bis zum Südschwarzwald einzelne Gewitter. An einigen Orten drohen sogar Starkregen und Hagel. In den meisten Regionen wird es aber trocken bleiben. Die Temperaturen dazu heute Nachmittag zwischen 23 und 30 Grad. Am heißesten wird es rund um Mainz.
SWR aktuell, Euro 2024.
Ja, das Sommermärchen 2.0 scheint tatsächlich Realität zu werden. Deutschland ist im EM-Fieber, nachdem die deutsche Elf nach einer langen Durststrecke in der Vorrunde endlich wieder richtig auftrumpfen konnte. In dieser Woche schauen wir jeden Morgen auf ein Thema rund um die Fußball-Europameisterschaft. Und heute wollen wir mal auf die Stadt Stuttgart gucken. Als Austragungsort scheint sie besonders von der EM zu profitieren. Gerade die Innenstadt bekommt besonders viel Zulauf, begünstigt durch einen verkaufsoffenen Sonntag, lag die Passantenfrequenz in der Stuttgarter Königstraße schon am ersten EM-Wochenende 76% über dem Durchschnitt. Darüber habe ich gesprochen mit Armin Dellnitz, er ist Geschäftsführer der Stuttgart Marketing GmbH. 5 Spiele der EM werden in Stuttgart ausgetragen. Ist das für die Stadt ein Hauptgewinn?
Ja, das ist es. Wir waren alle und der gesamte Gemeinderat sehr fest davon überzeugt, dass sich das Geld, was wir auch in die Hand nehmen und die enormen Arbeitsaufwendungen, dass die sich lohnen für das, was hier kommt. Die Effekte sind eindeutig und man muss auch sagen, ein bisschen Glück spielt natürlich immer dabei eine Rolle. Und wenn die beiden Sachen zusammenkommen, eine gute Vorbereitung, gute Rahmenbedingungen bei gutem Wetter und einer ganz guten Leistung der Nationalmannschaft, dann scheint das zu funktionieren und die Rechnung wird aufgehen.
Die Fußballfans, die strömen in die Stadt. Konsumieren die denn auch ordentlich in den Kneipen und Restaurants und kaufen auch einen in den Geschäften? Oder ist das eher so ein Besuch und man schaut sich mal um?
Nein, die durchschnittlichen Ausgaben liegen sogar deutlich höher wie bei anderen Tages- und Übernachtungsgästen, die wir bei uns haben. Wir gehen davon aus, dass die zusätzlichen Tagesgäste, die wir erreichen, etwa 40 bis 50 Euro am Tag ausgeben. Das ist eine Schnittbetrachtung. Bei dem Übernachtungsgast reden wir von 214 Euro. Das ist errechnet. Und wenn Sie das dann hochrechnen, wir gehen davon aus, dass wir etwa 1 Million zusätzliche Tagesgäste bekommen. Wir gehen von etwa 100.000 zusätzlichen Übernachtungen aus. Ja, dann kommen wir am Ende auf 60, 70 Millionen Euro zusätzliche Wertschöpfung, die sich daraus generiert. Und an diesen Zahlen können Sie in etwa abschätzen, dass das nicht nur eine Frage von Image und von Marketing ist, sondern auch wirklich eine, die sich in der Wertschöpfung wirklich rechnen lässt.
Hat die Stadt Stuttgart denn überhaupt die Kapazitäten für diese zusätzlichen Übernachtungen oder müssen viele auch in die Nachbarstädte ausweichen?
Nein, das geht schon in die gesamte Region raus. Wir haben eine Region, in der es in der Region genauso viele Übernachtungsbetriebe gibt wie in der Landeshauptstadt Stuttgart selber. Das heißt also, wir haben eine Verteilung und die Gemarkungsgrenzen gehen ja auch fließend ineinander über. Und natürlich ist es so, dass umso weiter Sie sozusagen in die Region kommen, umso günstiger die Übernachtungspreise werden. Und so gesehen verteilt sich das je nachdem, wie von dem einzelnen Lage und Preis bewertet wird, so dass eigentlich die Profiteure in der gesamten Region zu finden sind.
Welchen Imagegewinne hoffen Sie sich denn für die Stadt, wenn Millionen von Fans bei einem Spiel vor dem Fernseher sitzen und den Namen Stuttgart hören?
Der ist erheblich und der ist das Thema Imagegewinn und Marke und letztendlich die Effekte, die nachhaltig wirken, sind vermutlich viel höher zu bewerten wie die reinen Bruttoeinnahmen, die wir jetzt durch die Europameisterschaft hier bei uns in der Region Stuttgart generieren. Wir wissen noch aus den Erfahrungen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, dass das Jahre später noch zu erheblichen zusätzlichen internationalen Gästen in unserer Stadt geführt hat. Und genau das wird es auch jetzt wieder sein. Das, was wir erleben, die gute Stimmung, die ausgesprochen gute Stimmung, dass unterschiedliche Länder sehr friedlich miteinander in dieser Stadt in den Fanzonen stehen, dass sie jubeln, dass sie begeistert sind, das sind Bilder, die gehen wirklich um die Welt. Und das ist viel, viel mehr wert als irgendwelche gekaufte Werbung in irgendeiner Form. Das ist tatsächlich die beste Form des Marketings.
Wie kann es denn ganz konkret gelingen, dass die Menschen eben auch jetzt nicht nur wegen der EM-Spiele nach Stuttgart kommen, sondern vielleicht auch in der Zukunft einfach mal sagen, ich fahre jetzt mal ein Wochenende nach Stuttgart oder verbringe vielleicht in der Region sogar meinen ganzen Urlaub?
Wir haben parallel, also in dem Wissen, welche Länder bei uns spielen, haben wir die Marketingaktivität schon Wochen und Monate vor der EM in diesen Ländern gefahren. Und wir werden auch in diesen Ländern nach der EM sehr, sehr starkes Marketing machen, damit genau dieser Effekt sich auch halten wird, dass man daran erinnert. Wir werden mit den Bildern der Europameisterschaft in den nächsten Wochen und Monaten in den Ländern noch zu Hause sein. Und dieses kombiniert mit den eigenen Erlebnissen, nichts ist wertvoller, wie Freunden und Bekannten zu erzählen, wie schön es irgendwo gewesen ist. Das werden die ganzen Fans tun. In dieser Verbindung wird der Effekt sich ergeben für uns.
Sagt Armin Dellnitz, er ist Geschäftsführer der Stuttgart Marketing GmbH. Und morgen schauen wir in unserer Serie rund um die Europameisterschaft auf Sportwetten und die Gefahren für Spielsüchtige.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Europäische Union beginnt heute ihre Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Das Ganze wird voraussichtlich lange dauern. Beide Staaten werden vorbereitet, die Rechtsvorschriften der EU und alle EU-Abkommen zu übernehmen. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Zunächst muss jedoch die EU-Kommission darlegen, wo die Länder aktuell stehen, ehe die einzelnen 35 Beitrittskapitel eröffnet und ausverhandelt werden. Sie betreffen unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel Wirtschafts- und Außenpolitik und Rechtsstaatlichkeit. Sind die Kapitel einmal erfolgreich absolviert, kann der Beitrittsvertrag vorbereitet werden. Der Aufnahme müssen alle EU-Staaten einstimmig zustimmen. Doch der Weg kann lange dauern. Es wird damit gerechnet, dass Ungarn die Gespräche kaum vorantreiben wird. Das Land hat ab Juli ein halbes Jahr lang die EU-Ratspräsidentschaft inne.
Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, stellt am Vormittag in Berlin ihren Jahresbericht vor. Darin geht es auch um Antisemitismus und Rassismus. Die Antidiskriminierungsstelle berät seit 2006 Betroffene bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Birte Sönnigsen dazu aus Berlin.
Diskriminierung kann viele Gesichter haben. Ein 60-Jähriger bekommt einen Job nur aufgrund seines Alters nicht. Oder eine junge Frau findet keine Wohnung, nur weil der Vermieter ein Problem mit ihrem ausländisch klingenden Namen hat. Der Antidiskriminierungsbericht zeigt auf, wo und in welcher Form Menschen in Deutschland Diskriminierung erleben. Der letzte Bericht hat gezeigt, dass die Antidiskriminierungsstelle so viele Anfragen wie nie zuvor bekommen hat, seit ihrer Gründung im Jahr 2006. Die größte Rolle haben zuletzt rassistische Diskriminierungen gespielt. Am häufigsten haben Menschen Fälle im Arbeitsleben gemeldet. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, hatte zuletzt gefordert, das Grundgesetz zu ändern, damit auch alte oder queere Menschen ausdrücklich vor Diskriminierung geschützt werden. Alle Menschen verdienten den gleichen Schutz, sagte Attermann.
Wie viele Menschen leben in Deutschland? Wie viele Wohnungen gibt es? Welche Beschäftigungen gehen die Menschen in Deutschland nach? Das sind drei der Fragen, die mit dem Zensus 2022 ermittelt werden sollten. Gut 10 Millionen Menschen wurden dafür befragt. Das Statistische Bundesamt präsentiert heute erste Ergebnisse. Hans-Joachim Viehweger.
84,7 Millionen Menschen haben zum Jahresende in Deutschland gelebt. Das hat das Statistische Bundesamt auf Basis von Meldedaten ermittelt. Aber stimmt das? Oder waren es vielleicht noch mehr oder vielleicht doch etwas weniger? Mit dem regelmäßigen Zensus, einer Art kleinen Volkszählung, wird überprüft, ob es sogenannte Karteileichen gibt oder umgekehrt Bewohner, die nicht gemeldet sind. Und immer wieder kommt es vor, dass die Einwohnerzahlen von Städten und Gemeinden korrigiert werden müssen. Besonders unangenehm ist das, wenn mit einer solchen Korrektur geringere staatliche Zuweisungen verbunden sind. Auf besonderes Interesse dürften diesmal aber Daten stoßen, die beim Zensus 2022 im Rahmen einer Gebäudezählung erstmals erhoben wurden. Daten zu Mietpreisen, um für verschiedene Regionen die durchschnittlichen Netto-Kaltmieten zu ermitteln.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundespräsident Steinmeier zieht um, allerdings nur für ein paar Tage. Von heute bis Donnerstag verlegt er sein Büro nach Weiden in der Oberpfalz in Bayern. Eine gute Idee, findet Oliver Neuroth aus dem Hauptstadtstudio.
Für die nächsten beiden Tage heißt der Amtssitz von Frank-Walter Steinmeier nicht Schloss Bellevue, sondern Altstadthotel Breuwirt, Türrelgasse 10. Der Bundespräsident macht auf volkstümlich. Er trifft viele Menschen in Weiden, schaut in einem Jugendzentrum vorbei, beim örtlichen Fußballverein, in einer Porzellanfabrik und auf einem Bundeswehrübungsplatz. Es ist schon Steinmeiers 11. Station der Ortszeit Deutschland, also eine Art Tour durch die Republik, inklusive Verlegung des Amtssitzes. Letztes Jahr hatte er sein Zelt auch mal kurz in Rottweil aufgeschlagen. Und es ist gut, dass er so etwas macht. Immer mehr Menschen denken ja, dass die Politiker in Berlin irgendwelche total abgehobenen Leute sind, die keiner mehr versteht. Deshalb müssen Minister, Kanzler oder der Präsident öfter mal unter die Menschen raus aufs Land. Ins Gespräch zu kommen kann immer helfen, den anderen besser zu verstehen. Und Herr Steinmeier, ein Besuch im Altstadthotel Breuwirt in Weiden lohnt sich auch kulinarisch. Spezialitäten im Hotelrestaurant sind das Braumeisterpfandl und das ofenfrische Scheuferl mit Dunkelbiersoße. Guten Appetit,
sagt Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.